Ein kleiner Verlag kann schon mal ein Experiment wagen, weil wir einfach nicht ein großes Backoffice finanzieren müssen und ja auch ein wirtschaftliches Risiko in überschaubarem Maße eingehen können.
Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Bayerns Beste 2025 im Gespräch mit unabhängigen Verlegerinnen und Verlegern. 10 Neuerscheinungen aus 10 unabhängigen Verlagen sind auf der Empfehlungsliste Bayerns beste Independent-Bücher 2025 versammelt. Damit würdigt das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst das Engagement der Verlage. Zudem macht die Liste Bücher sichtbar, die der Rede und des Lesens unbedingt wert sind. Und des Hörens. Die Podcast-Reihe wird zur Bühne für herausragende Bücher und für die Menschen, ohne die es diese Bücher nicht gäbe. Mein Name ist Christine Knödler, ich bin Kulturjournalistin und habe mit den Verlegerinnen und Verlegern gesprochen. Auf der Empfehlungsliste Bayerns beste Independent-Bücher 2025 steht Leben nach Kafka von Magdalena Platzowa, aus dem Tschechischen übersetzt von Katrin Janka, erschienen im Balaena Verlag. Ich freue mich sehr, die Verlegerin begrüßen zu können. Herzlich willkommen, liebe Heike Birke.
Ja, ich freue mich auch sehr, Frau Knödler.
Letztes Jahr war Kafka-Jahr. Zum 100. Todestag gab es entsprechend viele Veröffentlichungen. Warum brauchen wir trotzdem Leben nach Kafka?
Ja, weil bei diesen vielen hunderten Veröffentlichungen immer eine vergessen wird, und das ist die berühmte Felice. Es gibt ja diesen dicken Schinken Briefe an Felice von Kafka. Dieses Buch hat ja ganz viele Leute beschäftigt, aber die Adressatin dieser Briefe wurde immer sträflich vernachlässigt, wenn nicht sogar so ein bisschen plump und nicht der Rede wert, eigentlich verunglimpft. Und Magdalena Platzowa holt diese Frau aus dem Schatten. Deswegen brauchen wir dieses Buch.
Felice, die bekannt ist als im Grunde ewige Verlobte von Kafka, insofern auch im Schatten geblieben, weil man über den Menschen so wenig weiß. Ist das der Grund gewesen für die Autorin heute, sich derart intensiv auf Spurensuche zu begeben?
Ich glaube, Magdalena Platzowa, soweit ich sie schon ein paar Mal beobachtet habe und verstanden habe, die hat sich irgendwann geärgert, dass diese Frau, die ja immerhin eine 5-jährige Beziehung mit Kafka unterhalten hat, von den doch zumeist männlichen Kommentatoren so ja in die Ecke geschoben wurde, da sie ja nicht selber schriftstellerisch tätig war, war die irgendwie unter ferner Liefen. Das aber ohne ihr Leben, und sie hatte ein langes Leben nach Kafka, vieles von der Kafka-Forschung überhaupt nicht möglich gewesen wäre, wenn sie nicht diese Briefe aufbewahrt hätte. Das sind ja immerhin gut 500 Stück. Also das war so dieser Schatz, den Magdalena Platzowa einfach heben wollte. Sie trieb die Frage um: Wie kann ein Mensch wie Franz Kafka 5 Jahre lang mit einer Frau eine Beziehung unterhalten, die ja angeblich so langweilig gewesen sein soll?
Dem Buch vorangestellt ist der Satz: Einige Figuren, die darin auftreten, sind echt und tragen die Namen von Menschen, die wirklich gelebt haben. Andere basieren auf wirklichen Menschen, aber ich habe die Namen geändert. Und dann gibt es Personen und Ereignisse, die ich mir vollkommen ausgedacht habe, schreibt die Autorin. Mit was für einem Buch haben wir es denn zu tun?
Also es ist ein Roman, der allerdings auf Fakten beruht. Die Felice Bauer hat ja wirklich gelebt, auch die Grete Bloch, die mit ihrem richtigen Namen genannt wird, die Freundin von Felice und die ja auch mit dem Kafka in einer gewissen Weise verbandelt war. Salomon Schocken, der berühmte Verleger, hat gelebt, auch Max Brod kennen wir. Aber sie hat natürlich auch die Familie von Felice Bauer, später Maras, in den USA noch getroffen und aus Rücksicht auf diese Menschen, die ja noch leben oder lebten zu dem Zeitpunkt, hat sie deren Namen nicht verwendet, weil sie die nicht in die Öffentlichkeit bringen wollte. Es sind nur wenige Aussagen zu dem Leben von Felice nach Kafka vorhanden, sodass ein Großteil der Handlung einfach auch in dem Einfühlungsvermögen von Magdalena Platzowa besteht. An irgendeiner Stelle im Buch tritt sie sogar selber auf und man kann die Autorin dabei beobachten, wie sie aus diesen ganzen Fäden, die sie da in der Hand hat, etwas zusammenknüpft.
Also eine Spurensuche, wie eine Art fliegender Teppich. Ich finde das als Konzept hochspannend, hat natürlich, könnte ich mir auch vorstellen, ein gewisses Risiko für Sie als Verlegerin.
Verlegerin sein ist immer risikoreich. Das Interessante am Verlegerin sein ist diese Spannung, die Sie gerade angesprochen haben. Und die war bei diesem Buch besonders hoch.
Jetzt fängt das Buch mit Briefen des Sohnes von Felice an und der schreibt an den großen, auch bekannten Elias Canetti.
Ja.
Und er wehrt sich gegen dessen Darstellung von seiner Mutter Felice. Mhm. Sind denn diese Briefe echt?
Nein, diese Briefe sind fiktiv und darin liegt wirklich so dieser ganze Frust dieser Familie, wie ihre Mutter eigentlich in der Weltöffentlichkeit dargestellt wird. Die Felice Bauer hatte selber nie ein Interesse daran, so berühmt zu werden. Und sie hat auch diese Beziehung zu dem Kafka, hat sie vor ihrer Familie eigentlich nie groß thematisiert. Die wussten nicht mal von der Existenz dieser Briefe. Es sind ein paar echte Briefe Kafkas an Felice abgedruckt. Die sind aber wirklich gekennzeichnet.
Was lernen wir denn nun Neues über Kafka?
Eine Erkenntnis war, dass zu Kafkas Lebzeiten und auch noch danach er gar keine so große Rolle spielte und erst dieser ganze Kafka-Hype, wenn man das heute so ausdrücken kann, der Jahrzehnte später begann und eben auch aufgrund dieser Briefe, seiner Briefwechsel schon auch einen ziemlichen Schub gekriegt hat. Die Felice Bauer hat die Briefe relativ kurz vor ihrem Tod an einen amerikanischen Verleger verkauft, nachdem sie ständig bedrängt wurde. Kafka wurde so bekannt und man wusste, er hat diese vielen Briefe geschrieben, wenn die noch vorhanden sind, die müssten wir veröffentlichen und sie wollte das aber lange Zeit überhaupt nicht. Ihr eigener Sohn hat ihr dann gedroht und hat gesagt, also bitteschön, verkauf die Sachen jetzt, wenn du das nicht tust, mache ich das nach deinem Tod. Und sie hat sie für $8,000 damals verkauft, auch weil sie einfach Geld brauchte. Die lebte in der Emigration und musste auch gucken, wie sie ihr Leben irgendwie meistert. Und sie hat es unter der Prämisse, diesem Salomon Schocken, verkauft, dass er nach der Veröffentlichung diese Briefe der israelischen Nationalbibliothek überreicht. Interessanterweise sind diese Briefe heute in irgendeinem Safe verschollen, weil der Schocken starb relativ schnell danach, nach dieser Vereinbarung, und seine Erben haben diese Briefe dann für $600,000 versteigern lassen. Was ich sehr spannend fand, über Felice Bauer zu erfahren, ist, dass sie wirklich so eine emanzipierte Frau war. Also sie kam aus einer jüdischen Familie in Berlin. Sie war berufstätig, hat sich von der Stenotypistin zur Prokuristin hochgearbeitet in einer Firma, die Parlographen, also so eine Art Diktiergeräte, hergestellt hat. Sie war sicherlich auch technisch begabt. Sie hat dieses Gerät auf Messen vorgeführt. Es gibt sogar noch ein YouTube-Schnipsel dazu, wo man sie sehen kann. Die war ein fest in der Realität verankerter Mensch. Und vielleicht war es gerade das, was den Kafka so fasziniert hat. Der wäre ja auch gerne zu ihr nach Berlin gekommen, und sie wiederum wollte zu ihm nach Prag ziehen. Dummerweise hatten sie beide wohl Familien, denen sie gerne entkommen wären.
Sie sagen an einer Stelle, dass ihnen Titel wichtig sind, die abseits des Gewohnten sich abspielen. Sie haben zudem den Schwerpunkt auf der tschechischen Literatur. Mhm. Sollte es darum unbedingt im Balaena Verlag erscheinen?
Also wenn wir unsere Bücher auswählen, dann gibt's meistens so irgend so eine Art Initiationserlebnis, wenn ich über irgendwas drüber stolpere und mir denke, ah, das klingt ja spannend und wieso hat das eigentlich noch kein anderer, also sprich großer Verlag, gemacht? Das führt dazu, dass wir häufig Bücher haben, die ein bisschen erklärungsbedürftig sind und die man nicht in eine Schublade stecken kann. Wie zum Beispiel, das ist jetzt ein Roman, das ist jetzt ein Gedichtband, das ist jetzt ein Bildband. Weil oft überschneiden sich diese Genres bei uns. Ein kleiner Verlag kann schon mal ein Experiment wagen, weil wir einfach nicht ein großes Backoffice finanzieren müssen, was wir zwar manchmal gerne hätten, und ja auch ein wirtschaftliches Risiko in überschaubarem Maße eingehen können. Gott sei Dank werden solche Projekte auch gerade, was die tschechische Literatur angeht, von Seiten des tschechischen Kulturministeriums gefördert. Und am Beispiel von Platzowas Buch, das ist jetzt mittlerweile auf Französisch, auf Englisch, auf Serbisch, Italienisch, Dänisch erschienen. Es folgt jetzt Ukrainisch, Ägyptisch und ich meine Kroatisch. Das schlägt Wellen.
Natürlich spielt auch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst eine Rolle, zum Beispiel mit solchen Empfehlungslisten. Welche Wirkung haben die denn?
Sie lösen natürlich zuerst mal große Freude aus bei denen, die draufstehen, weil die Anerkennung für unabhängige Verlage, die regnet jetzt nicht unbedingt vom Himmel. Wenn wir speziell von den bayerischen Independent-Büchern reden, da wird so viel unternommen von Seiten der Organisatoren dieser Liste, dass das noch mehr in die Öffentlichkeit durchdringt, dass man wirklich stolz ist auf diese kleinen bayerischen Verlage, die sich da wirklich reinhängen.
Es ist ja schon ein Risiko, dass man eingeht, wenn man einen unabhängigen Verlag gründet oder übernimmt. Irgendwas zwischen Wertschöpfung, natürlich Wagnis und sicherlich auch Wahnsinn. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Was hat Sie dazu gebracht?
Also ich habe ganz lange beruflich mit Tschechien schon zu tun gehabt, abseits des Verlagswesens, und habe mich immer geärgert, wie wenig Interesse und auch Wissen über dieses Nachbarland vorhanden ist, und wurde einmal wirklich angesprochen, ja, möchten Sie nicht dieses Buch da rausbringen? Und da gab es dermaßen viel Rückenwind. Und ich dachte mir, ja, also ein Projekt, das mir wirklich so angetragen wird, das probiere ich jetzt mal. Und das war damals Jakuba Katalpa, die Deutschen, Geografie eines Verlustes, das mich persönlich auch sehr angesprochen hat. Und das war dann wirklich der Grundstein für den tschechischen Schwerpunkt in dem Verlag, den eigentlich mein Mann gegründet hatte. Und ich habe sowohl den Mann als auch den Verlag geheiratet. Ja, und jetzt ziehe ich da unser gemeinsames Kind groß.
Möge es weiterhin so wachsen und gedeihen, das wünsche ich Ihnen. Das wünsche ich uns Leserinnen und Lesern. Und ich wünsche es natürlich ganz besonders auch Leben nach Kafka. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich.
Das war Bayerns Beste 2025 im Gespräch mit unabhängigen Verlegerinnen und Verlegern. Mehr Infos zur Empfehlungsliste Bayerns Beste Independent Bücher 2025, mehr Infos zu den unabhängigen Verlagen, mehr Infos zu den ausgezeichneten Titeln und alle 10 Podcast-Episoden findet ihr auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, auf der Website des Literaturportal Bayern, auf den Verlagswebsites und auf den Websites der Künstlerinnen und Künstler. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Weiterhören und Weiterlesen.